ARD.
SWR Kultur. Forum. Crack, Fentanyl und Co. hat die Drogenpolitik versagt. Heute mit Doris Mauler Mikrofon. Junkies, also Konsumenten harter Drogen im Bahnhofsviertel oder auch in der Innenstadt, das ist ein Anblick, der früher eher auf Metropolen wie Frankfurt oder Hamburg beschränkt war. Mittlerweile aber breitet sich der exzessive Konsum von Stoffen wie Kokain, Heroin und vor allem von Crack in immer mehr Städten und Kommunen aus. Und während die Zahl der Drogentoten von Jahr zu Jahr zunimmt, werden die Mittel für Suchträume oder auch für Drogenhilfestrukturen immer weiter gekürzt. Wir fragen in diesem Forum in SWR Kultur, woher kommt der Boom der harten Drogen und was hilft gegen den steigenden Konsum? Meine Gäste sind Sarah David, sie ist Projektleiterin Globale Partnerschaft für Drogenpolitik und Entwicklung bei der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Mit dabei ist auch Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Und ich begrüße den Suchtexperten und Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences, Heino Stöver. Herr Stöver, fangen wir mal mit Ihnen an. Wie sehr hat der Konsum harter Drogen tatsächlich zugenommen und über welche Drogen reden wir eigentlich genau?
Wir haben eine gleichbleibende Zahl von Konsumierenden von Heroin und anderen Opioiden. Wir haben eine steigende Zahl von Menschen, die Kokain nehmen, zum Teil auch aufbereitet als Crack. Und wir haben eine anwachsende Zahl von Menschen, die Cannabisprodukte nehmen. Und innerhalb dieser Trends ist es, glaube ich, noch wichtig zu bemerken, dass wir eine Heroinverknappung haben. Also die Taliban in Afghanistan, das größte Exporteure von Opium, haben tatsächlich ernst gemacht und haben den Mohnanbau verboten und nur in geringfügigen Mengen zugelassen. Das führt dazu, dass synthetische Opioide auf den Markt geflutet werden. Und wir haben eine Riesenproduktion von Kokain in Süd- und Mittelamerika, die auf uns zukommt, und enorme Tonnagen werden von der Polizei konfisziert und ein Zehnfaches davon ist wahrscheinlich tatsächlich auf dem Markt.
Also über die internationalen Entwicklungen auf dem Drogenmarkt werden wir sicherlich im Laufe dieser Sendung noch zu sprechen kommen. Ich möchte noch mal kurz drauf eingehen, Sie haben ja auch das Crack erwähnt und von der Crack-Schwemme ist ja im Moment in vielen Medien die Rede. Was macht das eigentlich so attraktiv und gleichzeitig so problematisch?
Crack ist ein Derivat von Kokain, ein rauchbares Kokain, also Kokain mit Natron aufgebacken. Das crackelt dann, knistert so und deswegen der Name. Und das ist so die Grundlage dafür, dass sich in vielen Städten dieses Konsummuster, diese Drogenszenen ausgebreitet haben, sichtbar werden. Und das Besondere daran ist, dass diese Crack-Wirkung eine sehr kurze Halbwertszeit hat und Menschen vom Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt hin und her schwanken. Innerhalb von wenigen Minuten wechseln sich Euphorie und Dysphorie ab. Und die Leute sind dann auf der Suche nach weiteren Steinen, um dieses Glücksgefühl wiederzubekommen. Und das führt zu Verfestigungen dieses Konsummusters, zu Verelendung, raschen Verelendung. Menschen sind ganz oft noch in Opiat-Substitutionsbehandlung mit Methadon. Und die Erfolge, die sie dort erreicht haben, werden relativ schnell, wenn sie in so einem Binge-Konsum sind, wieder zunichte gemacht. Und das macht die Sache problematisch für die
Konsumenten. Also Binge heißt ständig sich wiederholend.
Genau, macht die Sache problematisch für sie selbst, gesundheitlich, aber eben auch für die unmittelbare Umwelt in den Kommunen, in den Ausgehstraßen und in den Einkaufsstraßen.
Herr Kopelke, harte Drogen oder harte Drogen in harter Nutzung sind in Deutschland illegal. Das heißt, die Polizei ist für die Strafverfolgung zuständig. Wer sind die Konsumenten, mit denen Sie es zu tun haben?
Das ist sehr unterschiedlich. Viele Menschen, vielleicht auch Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer, haben jetzt das klassische Bild am Bahnhof vor Augen, wo Menschen den äußeren Anschein erwecken, als wenn es ihnen nicht gut geht, als wenn sie vielleicht auch zu einer Drogenszene gehören. Wir sehen aber durchaus, dass Drogenkonsum auch durchaus in bestimmten Communities oder in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen auch ein normales Verhalten ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt nicht speziell über eine Droge unterhalten, sondern grundsätzlich erstmal nur den Drogenkonsum in Deutschland betrachten, dann stellen wir das in Diskotheken, bei Partys, in WG-Zimmern fest, aber eben auch bei schwer Drogenabhängigen am Bahnhof. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, in fast allen Teilen unserer Gesellschaft gibt es Drogenkonsum, Drogenmissbrauch und auch das Leid, was durch diese Sucht und auch durch die Droge dann letztendlich auch einhergeht.
Frau David, Sie haben ja die internationale Drogenpolitik im Blick. Inwiefern ist die Zunahme des Konsums harter Drogen ein Trend, der sich international auch beobachten lässt?
Also zunächst einmal ist wichtig zu erwähnen, dass das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, was in Wien sitzt, bringt jedes Jahr den sogenannten Weltdrogenbericht raus, in dem die Mitgliedstaaten berichten, inwiefern sich Produktion und Konsumverhalten in den jeweiligen Ländern verändert haben. Wir sehen auf der einen Seite einen Anstieg an Produktion. Das schließt auch den Anbau von sogenannten Drogenpflanzen wie dem Coca-Strauch, Schlafmohn und Cannabis ein. Für das Jahr 2022 wurde zum Beispiel berichtet, dass insgesamt mehr als 2700 Tonnen weltweit an Kokain produziert wurden. Das sind 20% mehr als im Vorjahr und über 355.000 Hektar an Coca-Sträuchern gepflanzt wurden. Und das ist im Prinzip ein erstes Indiz dafür, dass die Produktion weiterhin steigt und dementsprechend auch der Konsum weltweit immer noch ansteigt. Aber natürlich verändern sich auch die Konsummuster und wir haben es neben diesen traditionell auf Pflanzen basierten Drogen eben auch zunehmend mit synthetischen Drogen zu tun, bei denen die Antworten der Länder, insbesondere im Gesundheitsbereich, sehr unterschiedlich ausfallen und wo es zum Teil auch gar keine so schnellen Antworten gibt, wie sich die Probleme quasi ausweiten.
Sie haben jetzt eben schon den Drogenbericht der Vereinten Nationen erwähnt. Danach ist die weltweite Zahl an Drogenkonsumenten binnen eines Jahrzehnts um fast ein Viertel gestiegen. Und darin steht auch, allein im letzten Jahr habe es in Deutschland 2227 Drogentote gegeben. Und damit ist Deutschland in Europa tatsächlich Spitzenreiter, was die Drogentoten angeht. Welches sind die Gründe für die Zunahme harter Drogen auf dem deutschen Markt?
Wir haben seit 20 Jahren in etwa einen stetigen Anstieg der Zahl der Drogentoten. Und für 24 kennen wir die offiziellen Zahlen nicht. Aber was ich weiß, ist, dass die Zahlen nochmal gestiegen sind. Die Hintergründe sind, dass wir es mit einem polyvalenten Konsummuster zu tun haben, dass Menschen mehrere Substanzen zu sich nehmen, die eine Interaktion haben, eine Wechselwirkung, zum Beispiel Opioide und Benzodiazepine oder Opioide und Alkohol. Und diese Nebensubstanzen, von denen die Menschen auch oft abhängig sind, verstärken dann Atemdepression und andere Auswirkungen des Opiatkonsums und können dann zu einem Atemstillstand führen. Das andere ist, dass wir eben sehr viel mehr und weitere Drogen auf dem Markt sehen, also auch synthetische Opioide, von denen die Menschen, die sie nehmen, oftmals nicht wissen, wie der Reinheitsgehalt ist, wie stark sie wirken. Wir haben bestimmte Fentanyle, also synthetische Opioide, Nitazene, die zum Teil 100-mal stärker sind als Heroin, wenn jemand darauf nicht vorbereitet ist. Und die Leute sind ja nicht aufgeklärt und geschult. Und der Dealer sagt ja auch nicht, Vorsicht beim Konsum, nehmen Sie erstmal die Hälfte oder ein Drittel. Dann kann das sehr schnell zur Überdosierung und wenn die Menschen allein sind und ohne Hilfe bleiben, zum Atemstillstand und zum Tod führen. Das sind so zwei grobe Erklärungslinien dafür.
Und Frau David, welche globalen Entwicklungen stecken hinter der Kokainschwemme, die wir zurzeit in Deutschland, aber auch in ganz Europa erleben? Das ist ja schon angeklungen, eingangs bei Herrn Stöver.
Also wir sehen im Prinzip, dass trotz des Versuches einiger Länder, die Produktion von Drogen im Prinzip mit lediglich Strafverfolgungsmaßnahmen einzudämmen, diese Bestrebungen bisher nicht gefruchtet sind. Also der sogenannte Krieg gegen die Drogen ist im Prinzip gescheitert und das hat bei einigen Ländern inzwischen zu einem Umdenken geführt. Und man sucht im Prinzip nach anderen Wegen, um auf diese Problematik Antwort zu finden. Aber Tatsache ist im Prinzip, dass zum Beispiel trotz, dass es in Lateinamerika in den letzten Jahrzehnten immer wieder Vernichtungsmaßnahmen gab, wo eben zum Beispiel in Kolumbien Felder mit Glyphosat besprüht wurden, damit natürlich Schäden an Mensch und Umwelt verursacht wurden, diese Bestrebungen im Prinzip nicht dazu geführt haben, dass der Anbau signifikant zurückgeht, sondern das hat dann natürlich auch noch mit den Dynamiken der organisierten Kriminalität zu tun, die sehr unterschiedlich sind, das kann man jetzt nicht pauschalisieren. Aber dieses Zusammenspiel hat dann eben dazu geführt, dass die Produktion nach wie vor hoch ist und im Prinzip immer weiter ansteigt.
Und ich hatte es so verstanden, dass das Opiumverbot der Taliban auch eine ganz entscheidende Rolle spielt bei dieser Kokainschwemme, die wir zurzeit oder schon seit längerem erleben.
Naja, dieses Verbot des Mohnanbaus hat eher Auswirkungen in Richtung Produktion synthetischer Opioide. Und wir beobachten jetzt in Europa, vor allen Dingen in unserem Nachbarland Holland, sehr starke Bewegung, synthetische Opioide herzustellen und auf den Markt zu bringen. Und der illegale Drogenmarkt funktioniert ja nicht anders als der legale Markt. Da, wo es Verknappung gibt, gibt es Produzenten, die diese Lücke sehen und die mit anderen Produkten füllen. Und wir gehen davon aus, dass bei einer weiteren Heroinverknappung, und wir sehen die Indikatoren, dass das so ist, der Preis in Rotterdam für ein Kilo Heroin ist hochgegangen von 20 auf 30.000. Das sind da so Vorboten dafür, dass es eine Verknappung gibt. Und der Lückenfüller, synthetische Opioide, die werden auf den Markt kommen. Die haben den Markt auch schon in Nordamerika und Kanada beherrscht und ausgefüllt. Und wir nehmen dieselbe Entwicklung auch für Europa an.
Herr Kopelke, wie beeinflusst das, was wir jetzt bislang gehört haben, die tägliche Polizeiarbeit der Drogendezernate, aber auch die Arbeit auf der Straße?
Die Bekämpfung der Drogenkriminalität ist ein Riesenthema für alle Landespolizeibehörden und auch die Bundesbehörden. Und im Alltag der Polizei kommt dieses Thema vor. Zum Beispiel fahren wir zu Einsätzen und haben eben mit toten Verstorbenen zu tun, bei denen gar nicht so richtig klar ist, warum ist das jetzt passiert. Und die Obduktion, die wir kriminalpolizeilich begleiten, ergibt dann so etwas auch. Und wir sehen natürlich im Kontext mit Menschen der Eigentumskriminalität, dass sie auch oft suchtabhängig sind. Und in den richtigen Spezialkommissariaten sehen wir, dass dieses lukrative Geschäft der organisierten Kriminalität wächst und gedeiht. Und ich glaube, dass es zunehmend eine kleine Polizeibehörde überfordert, weil es Dimensionen angenommen hat, die eben nicht mehr über eine kleine Polizeidienststelle zu lösen oder zu handeln sind, sodass wir im Moment feststellen, dass wir eine starke Zunahme der Strafverfahren haben, wir haben eine starke Zunahme der Verstorbenen, wir haben eine starke Zunahme des Aufwandes. Die Polizei investiert sehr viel Ressourcen, also zum Beispiel entsendet das BKA jetzt nach Südamerika Verbindungsbeamte. Es gibt Hafenstrategien, um zur Bekämpfung des Einfuhrschmuggels Antworten zu haben. Es werden Kooperationen mit dem Zoll und mit Hafenbetreiberanlagen geschlossen, um überall an den Stellen, wo die organisierte Kriminalität lukrative, gefestigte Einfuhrwege gefunden hat, irgendwie zu stören, zu bekämpfen, damit entsprechend in unseren Städten, an den Bahnhöfen weniger Drogen ankommen. Und insofern ist die Bekämpfung der Drogenkriminalität schon ein enormes Aufgabenfeld für alle Polizistinnen und Polizisten und das tatsächlich im ganz normalen Dienst.
Also jetzt habe ich so einen kleinen Widerspruch rausgehört zu dem, was die Frau David vorhin gesagt hat bezüglich der internationalen Drogenpolitik. Also dass man auch in Lateinamerika lange auf Angebotskontrolle und strafrechtliche Verfolgung gesetzt habe und dass sich das aber langsam verändern oder modifizieren würde. Sie haben jetzt von dieser Entsendung von Beamten gesprochen, also in lateinamerikanische Länder. Wie passt das zusammen?
Polizeilich ist das total einfach zu erklären. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat eine Südamerika-Strategie ausgerufen, weil eben die USA, Südamerika und auch unsere europäischen Nachbarländer sagen, Deutschland, ihr müsst etwas tun. Das Drogenangebot in Deutschland ist so hoch, dass es so lukrativ ist, dass viele sich beteiligen. Und die Südamerika-Strategie sieht eben vor, dass man in den Anbauregionen selbst polizeiliche Fähigkeiten hinbringt, polizeiliches Wissen miteinander verbindet, Schmuggelrouten aufklärt. Das braucht eine Polizei, damit Direktinformationen fließen. Das BKA bzw. die Polizei hat sich nochmal einem Analyseverbund angeschlossen, um die Informationen, die wir aus den Berichten kennen, auch irgendwie verarbeiten zu können. Bei Europol und Interpol sind das Schwerpunktthemen geworden, damit wir ganz früh voneinander wissen, weil ja so viele Polizeien beteiligt sind, dass man am Ende die gesamte Kette, also vom Anbau zur Produktion, zur Verschiffung, zur Anlandung in den Häfen, zum Transport in die Autos, zur Verteilung an die Dealer, zum Verkauf an die Konsumenten polizeilich repressiv begleiten kann. Und das ist etwas, was natürlich überhaupt nichts im Themenkomplex Legalisierung sich da wiederfindet. Im Gegenteil, es ist eine absolut repressive polizeiliche Strategie, die die Bundesinnenministerin hier zur Bekämpfung ausgerufen hat.
Und wie wird das wahrgenommen in den lateinamerikanischen Staaten, Frau David?
Ja, also Deutschland setzt diese Maßnahmen um. Das ist auch richtig. Das ist einfach eine ausgeglichene Drogenpolitik. Und ich denke auch, dass die meisten Länder in Lateinamerika das so sehen. Ich möchte hier aber auch gerne erwähnen, dass Deutschland sich international auch sehr stark für entwicklungsorientierte Ansätze in der Drogenpolitik einsetzt. Und das Projekt, was ich leite, unterstützt diese Bestrebungen unter anderem für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das BMZ ist seit über 40 Jahren in dem Bereich der alternativen Entwicklung aktiv. Wir beraten in diesem Rahmen Partnerländer in Lateinamerika, aber auch in Südostasien, darin, wie man die sogenannte alternative Entwicklung oder auch entwicklungsorientierte Ansätze umsetzen kann.
Was heißt das denn konkret?
Genau. Das heißt im Prinzip, dass in Partnerländern, in denen der Anbau von Drogenpflanzen, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, wie Coca, Schlafmohn oder Cannabis stattfindet, das sind dann so Länder wie zum Beispiel Albanien oder auch Kolumbien, Perspektiven und legale Einkommensalternativen für die Kleinbäuerinnen und Kleinbäuer geschaffen werden, die oft in sehr prekären Verhältnissen leben und in abgelegenen ländlichen Regionen diesen Anbau betreiben. Und das basiert im Prinzip auf der Annahme, dass man an den Ursachen des illegalen Anbaus von Drogenpflanzen ansetzen muss, der meistens aus der Perspektivlosigkeit kommt. Also man muss, glaube ich, klar sagen, dass die wenigsten dieser kleinbäuerlichen Familien direkte Verbindungen zur organisierten Kriminalität haben. Sie bedienen natürlich einen Markt, der von der organisierten Kriminalität bespielt wird. Aber sie sind das schwächste Glied der Produktionskette und verdienen dementsprechend auch nicht so viel, wie man sich das vorstellt. Aber natürlich bringt dieser Anbau wirtschaftliche Perspektiven, die es sonst in diesen Regionen nicht gibt. Und deshalb versucht die alternative Entwicklung, die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen in diesen Regionen nachhaltig zu verbessern. Und da gehört eben auch dazu, dass man sich die Governance in den Regionen anschaut. Dort gibt es meistens sehr wenig staatliche Präsenz, dass man Schulen aufbaut, dass man die Gesundheitssysteme verbessert und dass man eben dazu hilft, dass diese Regionen sich nachhaltig entwickeln und dementsprechend die Familien auch andere Perspektiven haben. Und das ist eine große Säule inzwischen auch in der internationalen Drogenpolitik. Das ist ein Thema, das bei der Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen inzwischen regelmäßig mit verhandelt wird und wo Deutschland gemeinsam mit den Partnerländern hier Akzente setzt.
Also aus polizeilicher Sicht ist das unfassbar begrüßenswert. Und es ist auch total wichtig, glaube ich, das zu wissen, dass eine Säule die Repression ist oder vielleicht auch die Informationsgewinnung durch Polizeien vor Ort, die Weitergabe, aber im Kern Drogenpolitik oder die Bekämpfung von Drogenkriminalität immer nur gelingen kann, wenn man andere Ursachen bekämpft. Und das ist eben tatsächlich das eben Beschriebene. Diese kleinen Stellschrauben, die sind unfassbar wichtig, weil wir die polizeilich gar nicht greifen können.
Ich würde das gerne so ein bisschen ergänzen. Wir konzentrieren uns gerade in der Diskussion darauf, dass die Produktion, also die Wurzel des Übels ausgemerzt wird. Das ist das eine. Das viel Wichtigere ist aber, glaube ich, dass wir die Nachfrage nach Drogen haben. Und mit dieser Nachfrage generieren wir die Produktion, den Handel, weil sich enorme Profite damit zusammenkehren lassen. Das ist ja der Motor, die Triebkraft der organisierten Kriminalität. Und wenn wir uns mal diese EncroChat-Protokolle angucken.
Was ist das genau?
Herr Kapelke, oder ich kann es kurz erklären. Mhm. EncroChat war sozusagen das WhatsApp für Kriminelle. Und diese App ist vor drei Jahren von der französischen und niederländischen Polizei gehackt worden. Und da sind dann über mehrere Monate Protokolle niedergeschrieben worden, festgehalten worden, die dann den betreffenden Ländern und Städten zugespielt worden sind. Und wenn wir in diese Protokolle reingucken, dann sehen wir diese globale Kraft und die Vermischung verschiedener krimineller Handlungsebenen. Da werden 6 Kilo Koks gegen eine 12-Jährige getauscht oder verkauft. Da werden Kalaschnikows verkauft gegen andere Dienste, menschliche Importe, was auch immer. Schreckliche Dinge, die man da gesehen hat. Da wird jeder Tatort zum Bullerbü von Astrid Lindgren. Ich glaube, das sind die enormen Kräfte, die weltweit wirken und die im Grunde genommen das Drogenangebot hier auch bestimmen. Wir haben die Nachfrage, die wird bedient. Wir leben im Kapitalismus, nur auf dem illegalen Sektor, aber es ist genau das Gleiche wie auf dem legalen. Und damit provozieren wir eben auch diese enormen Anbauflächen, weil sich daraus die meisten und die größten Profite herausschlagen lassen. Ich glaube, das ist die wesentliche Triebkraft, unsere Nachfrage.
Die Nachfrage, darüber wollen wir dann auch gleich in Folge noch reden. Aber ich wollte Sie auch fragen, also es wurde ja jetzt dargestellt, sowohl von Herrn Kopelke als auch von Frau David, was da auf internationaler Ebene passiert. Und um nochmal ganz kurz dabei zu bleiben, es stellte sich ja so dar als eine Kombination aus Repression und Alternativen schaffen. Wie sinnvoll, wie wirkungsvoll erscheint Ihnen das aus der Perspektive des Praktikers, Herr Stöver?
Naja, wie viel Wirksamkeitsnachweise wir für Alternativen zum Drogenanbau haben, darüber müsste Frau David Auskunft geben. Ich kann nur etwas sagen zu den Versuchen, mit strafrechtlichen Strafverfolgungsmitteln die Präsenz von Drogen auf unserem Markt zu minimieren. Ich glaube, Frau David hat das eingangs schon gesagt, das ist gescheitert, das muss man ganz einfach sagen. Die Polizei ist noch nicht mal mehr ein Preiskorrektiv oder könnte irgendwie Zugänglichkeit oder Drogen kontrollieren oder Drogenmärkte einschränken. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Im Hamburger Hafen sind vor knapp 3 Jahren in einem Container 16 Tonnen Kokain, reinstes Kokain, konfisziert worden. Ein Zufallsfund. Man möchte meinen, dass der Preis in Deutschland für Kokain dann hochgegangen ist in der Folge oder dass die Zugänglichkeit erschwert wurde. Nichts. Zwischen Flensburg und Berchtesgaden gar nichts. Alles lief wie bisher. Und man hat den Eindruck, dass diese 16 Tonnen sind eben abgeschrieben worden aus der Portokasse der Großunternehmen. Wenn wir hören, 2700 Tonnen weltweit pro Jahr unterwegs. Wir haben in Deutschland konfisziert etwas über 30 Tonnen. Die Polizei gibt selber an, sie konfisziert 10%, was sehr optimistisch ist, aber nehmen wir das mal an. Dann sind hier über 300 Tonnen auf dem deutschen Drogenmarkt. 300 Tonnen reinstes Kokain auf dem deutschen Drogenmarkt. Also man kann wirklich nicht davon sprechen. Wir haben auch gar keine Belege dafür, dass die polizeiliche Arbeit wirksam ist, dass die Zugänglichkeit zu den Substanzen, die Präsenz der Substanzen auf dem Markt oder sogar die Nachfrage nachhaltig beeinflussen könnte. Zum großen Teil, was Frau Faeser dort mit dieser Hafenkooperation anvisiert, das ist für mich zum großen Teil Symbolpolitik. Also es ist ja wirklich naiv anzunehmen, dass wir bei den Hunderttausenden Containern, die ja nur ausgewählt mal durch den Scanner laufen, in Hamburg zum Beispiel, dass wir da fündig werden. Natürlich wird man zufällig irgendwie fündig, Kommissar Zufall spielt eine ganz große Rolle, aber mir auch nicht. Man will den Menschen Glauben machen, man könnte diesen Krieg gegen die Drogen noch oder überhaupt gewinnen. Und das ist ein Mythos, von dem wir uns endgültig verabschieden müssen.
Ja, jetzt geben wir Herrn Kopelke das Wort.
Vieles davon stimmt. Die Idee von Hafenallianzen und der strukturierten und systematischen Bekämpfung ist nochmal eine andere. A, nicht mehr Kommissar Zufall, die Drogen finden zu lassen. Man weiß ja im Kern, wenn ich in Südamerika ungefähr weiß, welches Schiff mit welcher Ladung und man die Informationen schon hat, dann kann man in Rotterdam, in Hamburg, in Antwerpen anders polizeilich arbeiten. Und jetzt kommt's. Wir haben eine Vielzahl polizeilicher Maßnahmen zum Beispiel auf den Hafen gelegt und wir sehen da natürlich ein bestimmtes Verhalten. Geld dominiert da durchaus. Das heißt, ein Container, der muss vom Schiff runter. Dieser Container muss auch auf den richtigen LKW. Dieser richtige LKW muss auch an die Stelle, wo es verladen wird, auf kleinere Fahrzeuge. An allen Stellen spielen Menschen eine Rolle, die für Geld diese Arbeiten übernehmen. Und das zieht sich weiter. Wir sehen jetzt durch die Vielzahl an Grenzkontrollen auch viele Funde in den Kontrollsituationen mit Autos. Also ja, Bestätigung, es gibt eine unglaubliche Menge an Drogen, an insbesondere Kokain. Und wir sehen, dass die ersten polizeilichen Erfolge kommen. Die Sicherstellung, Beschlagnahme dieser Tonnen hat einen Effekt. Es reduziert tatsächlich die Drogen, aber eben, weil das Dunkelfell noch groß genug ist, weiß man die genaue Wirkung nicht. Also die Polizeiarbeit an der Stelle ist nicht vergebens und es ist auch mehr als Symbolpolitik. Wir haben aber 2 andere Veränderungen noch. Wir sehen, dass nicht mehr nur per Schiff sozusagen importiert wird, sondern wir sehen Anbau und Verarbeitung tatsächlich auf europäischem Boden. Das ist etwas, was sehr problematisch ist. Wir sehen das in den Niederlanden und in Belgien. Wir haben also Anbaustationen und mit diesem Anbau, Umbau und der Herstellung synthetischer Drogen einhergehend unfassbar gewaltvolle Kriminalität. Es gibt die ersten Container, in denen Folterräume gebaut worden sind. Also damit kommt auch diese Kriminalität, die wir aus dem Fernsehen aus Südamerika kennen, kommt und ist in Europa angekommen. Sie ist in Teilen in Nordrhein-Westfalen übrigens auch schon angekommen, wenn wir über Mafia und andere Strukturen sprechen. Das heißt, neben der Frage von Drogen und dem, wie kommt es nach Deutschland, kommt parallel auch eine unglaubliche Form von Gewalt und unglaublich viel Geld. Und deswegen gibt es zu der Frage Hafenallianz noch einen weiteren Aspekt. Die Polizei und auch insbesondere der Zoll- und Finanzbehörden sind gut darin, wenn sie follow the money, wenn sie es hinbekommen, über das Geld und Repressionen im Geldkontext zu arbeiten.
Chris Crack, Fentanyl und Co. hat die Drogenpolitik versagt. Das ist unser Thema heute in diesem Forum in der SWR Kultur mit dem Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, mit Sarah David von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und mit dem Suchtforscher Heino Stöver. Ja, ich denke, wir sind an dieser Stelle im Prinzip jetzt bei der Gretchenfrage der nationalen und internationalen Drogenpolitik angekommen, nämlich: Brauchen wir die Entkriminalisierung harter Drogen, ja oder nein? Was spricht aus Ihrer Sicht dafür, Herr Stöver?
Naja, wir haben jetzt erstmal so einen historischen Schritt hinter uns, oder vielleicht zwei Schritte. Wir haben das therapeutische Potenzial von Cannabis wiederentdeckt nach 100 Jahren, nachdem es ja 100 Jahre fast verteufelt wurde. Profitieren jetzt etwa 100.000 Patienten und Patientinnen von Cannabis, von der therapeutischen Kraft von Cannabis, ADHS, Tourette-Syndrom, viele andere Dinge, Schmerztherapie. Das war der erste Schritt. Und der zweite, viel umfassender und viel symbolträchtiger, ist der Schritt, dass wir zum ersten Mal eine Substanz aus den Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes herausgelöst haben und für den Konsum, für den hedonistischen Freizeitkonsum freigegeben haben, unter bestimmten Bedingungen, nämlich Cannabis. Seit 1.4. ist ja der Anbau legalisiert von einigen Pflanzen und seit 1.7. ist der Anbau auch in sogenannten Anbauvereinigungen erlaubt, wo sich bis zu 500 Menschen zusammenschließen können und ihren Beitrag sozusagen dann auch geerntet wiederbekommen. Wenn man das bedenkt, wie lange es so eine Legalized-Bewegung gegeben hat in Deutschland, auch in Europa, ist das ein enormer Schritt. Es hat fast 50 Jahre gedauert. Die Frage jetzt, wie soll es weitergehen, kann man eindeutig damit beantworten, dass wir weitergehen müssen. Weil die Prohibition, die Strafverfolgung, der Strafvollzug die Menschen mehr schädigt als die Droge selbst. Das wäre meine These. Also wir müssen sehen, dass Menschen verfolgt werden, Haftbefehle gehen raus, sie kommen ins Gefängnis. Nicht nur zu ihrem Guten, sondern lernen da ganz viele andere Menschen kennen, die ähnliche Drogenerfahrungen und Drogenwissen haben. Menschen sind vorbestraft, junge Menschen kriegen einen blauen Brief nach Hause, die Eltern sind entsetzt, es geht um Stigmatisierung, der Kiffer, der Junkie, was auch immer. Und die werden eben sozial ausgegrenzt. Das sind so die Schäden der Drogenprohibition, des Illegalen. Der Freizeitgebrauch, das haben wir bisher nur bei Cannabis geschafft. Und da müssen wir weitermachen. Das muss auch für Kokain gelten und auch für andere Substanzen, dass wir uns da intelligente Kontrollmodelle überlegen. Es kann ja nicht sein, dass das alles in der Apotheke erhältlich sein ist oder im Kiosk oder sonst irgendwo oder alles verschrieben werden muss. Wir müssen uns da Gedanken machen, wie wir da einen kontrollierten, differenzierten Zugang dahin kriegen, dass Menschen, die diese Substanz ansonsten vom illegalen Markt nehmen würden, kontrolliert, sauber, rein in bestimmten Institutionen bekommen können.
Gut, bevor der Herr Kopelke erwidert, will ich nochmal Frau David die Gelegenheit geben. Also Frau David, wie positionieren Sie sich in dieser Kontroverse? Gibt es aus Ihrer Sicht Argumente für eine Legalisierung, eine Entkriminalisierung harter Drogen wie Heroin oder Kokain?
Ja, ich würde vielleicht gerne noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Herr Stöver hatte vor uns die Frage gestellt, inwiefern die Projekte der alternativen Entwicklung auch wirksam sind und inwiefern wir da Erfolge zu verzeichnen haben, und vielleicht einfach noch mal eine Perspektive reinbringen aus einem unserer Partnerländer, dem Königreich Thailand. Das ist ein Land, was im goldenen Dreieck, im sogenannten goldenen Dreieck liegt, zusammen mit Myanmar und Laos und früher eben vor allem wegen dem wirklich sehr hohen Schlafmohnanbau bekannt war und heute praktisch schlafmohnfrei ist und im Prinzip auch als Referenzland für alternative Entwicklungen weltweit inzwischen fungiert. Und das Erfolgsrezept dahinter, und das ist, glaube ich, relevant für die Diskussion insgesamt, ist tatsächlich, dass es dort einfach seit über 50 Jahren politische Unterstützung und den Willen, Gemeinschaften, Entwicklungsmöglichkeiten zu geben und aufzuzeigen, gibt. Ja, also dort stand natürlich die Monarchie dahinter und hat diesen Weg im Prinzip begleitet. Und das zeigt, dass es möglich ist, so einen Wandel zu vollziehen. Problematik in den meisten Ländern ist aber natürlich, dass das einer langfristigen Planung bedarf, politischem Willen und natürlich mit den entsprechenden Haushaltsmitteln verbunden muss. Und Drogenpolitik ist leider ein Feld, was natürlich auch von den geopolitischen Entwicklungen nicht unberührt bleibt und dementsprechend nach wie vor viel zu wenig Geld in die sozioökonomische Entwicklung in Anbauländern gesteckt wird. Und vor dem Hintergrund, um auf Ihre Frage zurückzukommen, zu kommen. Aus unserer Perspektive würde eine Legalisierung nicht unbedingt die Situation der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern vor Ort verändern, weil natürlich die organisierte Kriminalität sich dann andere Business-Zweige sucht. Und wir sehen das zum Teil auch heute schon, zum Beispiel im Amazonasgebiet, wo dann eben illegaler Bergbau und Abholzung noch dazukommt. Also die Frage ist, glaube ich, sehr komplex.
Herr Kopelke, die Frage ist sehr komplex. Die geht jetzt an Sie. Was spricht aus Ihrer Sicht gegen eine Entkriminalisierung harter Drogen?
Ich kann mir das aus der polizeilichen Perspektive gar nicht vorstellen. Erst einmal wissen wir noch gar nicht wirklich, wie die Teillegalisierung im Cannabis-Bereich das Drogenverhalten verändert in Deutschland. Das heißt, wir sind da noch gar nicht so weit, obwohl nach 50 Jahren ein erster Schritt in diesem kleinen Bereich gegangen wurde. Dann glaube ich, dass wir auch im Verhalten der Menschen, die konsumieren, denen ist das ehrlicherweise egal. Wir sehen das bei einigen Großveranstaltungen, da bieten Polizeien und einige Gesundheitsorganisationen ja an, dass Drogen getestet werden, die Qualität im Kontext einer Präventionsmaßnahme sozusagen gecheckt wird, damit die Leute sich nicht irgendwas einwerfen, spritzen, was auch immer. Und da sehen wir ja, dass die Menschen eher ein Interesse daran haben, zu verstehen, kann ich davon sterben oder nicht? Und dennoch gewillt sind, es zu nehmen. So, das heißt, ich sehe in der Gesellschaft nicht, was die Legalisierung machen würde. Bei der Polizei wäre die Arbeit dadurch nicht weniger. Das sehen wir im Cannabis-Kontext. Das heißt also, von der Polizeiarbeit könnte man sich bei einer Legalisierung gar nicht versprechen, dass sich irgendwas wirklich ändert, weil, und das ist ja eingangs hier auch Thema gewesen, weil es so viel Neues, Schnelles im synthetischen Bereich gibt. Wir kommen teilweise gar nicht in der Veränderung der Anlagen im Betäubungsmittelgesetz gesetzgeberisch hinterher, um zu verbieten, was es alles Neues gibt. So, das heißt, wir haben eine unfassbar schnelle Entwicklung von Drogen und parallel haben wir einen unglaublichen Bedarf. Die Menschen scheinen in Deutschland unglaublich gerne zu konsumieren. Und vor dem Hintergrund muss man dazwischen was finden. Ich sehe aber nicht, dass die Gesellschaft, dass politische Akteure oder auch die Vollzugsbehörden auf eine Legalisierung vorbereitet sind. Und worüber am Ende irgendwie auch niemand spricht, was ist denn eigentlich das Ziel? Wollen wir nur weniger Tote oder wollen wir weniger Strafverfahren? Die Ausgangslage kennen wir alle, aber wohin wollen wir eigentlich? Und selbst wenn man nach Portugal und sonst irgendwo guckt, was wollen die Gesellschaften dort eigentlich? Wollen die nur keine Strafe für etwas bekommen? Oder wollen die frei berauscht sein, ohne dass sie auf andere Rücksicht nehmen müssen? Das ist ja in Deutschland durchaus auch gerade modern, dass man überhaupt nicht darauf achtet, wie es mit anderen ist. So, das heißt, es würde einer Gesellschaft nicht gut tun, wenn man nicht eine gemeinsame Idee hat. Und eine gemeinsame Idee gab es auch nicht bei der Teillegalisierung von Cannabis. Es ist hoch umstritten und insofern glaube ich, ist Deutschland und die Menschen, die hier leben, die sind noch nicht so weit. Und im polizeilichen Kontext sehe ich das im Moment auch nicht. Ich sehe auch keine Arbeitserleichterung oder irgendeine Verbesserung auf andere Kriminalitätsfelder.
Hat Sie das überzeugt, Herr Stöber?
Leider nicht, Herr Kopelke. Ich würde Ihnen widersprechen und ein paar Dinge ergänzen. Ich muss nochmal angeben, dass wir beim Thema Drug-Checking die ersten Ergebnisse haben. Die Evaluation des einjährigen Berliner Modellprojektes hat zum Ergebnis gehabt, dass ein erheblicher Teil der Menschen, die gesagt bekommen, was in diesen Drogen steckt und nicht nur das, wofür sie die Droge gekauft haben, vom Konsum Abstand nehmen. Also Drug-Checking hat durchaus eine erhebliche Wirkung. Ist ja auch nur eine Krücke, weil wir den Schwarzmarkt haben. Hätten wir einen regulierten Markt, wo die Hersteller für die Sauberkeit und Reinheit der Substanzen verantwortlich wären, hätten wir eine andere Situation. Ich würde Ihnen in einer Sache recht geben. Ich stimme Ihnen völlig zu, dass der nationale Konsens darüber, wo wollen wir hin mit der Drogenpolitik, wo wollen wir 2030, 2040 stehen, gibt es Milestones, die wir auch evaluieren können, ob die eingehalten wurden und erreicht worden sind, da gebe ich Ihnen völlig recht, das fehlt komplett. Zerstückelung, die 16 Bundesländer haben eigene Ideen, aber auch von nationaler Seite gibt es keine nationale Drogenstrategie, die mit den PraktikerInnen, mit den Forscherinnen und WissenschaftlerInnen abgestimmt worden wäre, sondern es gibt sehr punktuelle, isolierte Maßnahmen, die sich jetzt in den Koalitionsvereinbarungen zur Drogenpolitik wiedergefunden haben vor 4 Jahren. Und die sind auch handwerklich nicht sehr gut formuliert und durchdacht und umgesetzt worden. Aber zurückkommend auf die gesamte Drogenpolitik, Da wäre die Reduktion von Drogentoten ein wichtiges Ziel. Es wäre die Reduktion von Strafe, die sowieso eingestellt wird von der Staatsanwaltschaft. Sorry, sie arbeiten für den Papierkorb in 200.000 Fällen. Die Staatsanwaltschaft stellt ja die Fälle bei geringfügiger Menge zum Eigenbedarf in der Regel ein.
Im Cannabis-Bereich, ne?
Im Cannabis-Bereich.
Also, ja. Wir sprechen über Cannabis, nicht über
Kokain und anderes. Und auch nur bei Ersttäterschaft. Mhm. Also das ist ja schon eine enorme Reduktion der polizeilichen Ermittlungsarbeit und Beschäftigung. Und dann würde ich sagen, müssten wir uns in Deutschland einen Plan entwickeln, der auch evidenzbasiert ist, also wo wissenschaftliche Erkenntnisse eingegangen sind. Und dann müssen wir gucken, welche Kontroll- und Filterfunktion setzen wir ein gegenüber den jetzt noch illegalen Drogen, aber auch welche neuen Kontrollen setzen wir ein bei den legalen Drogen. Ist das in Ordnung, dass Jugendliche ab 16 Bier und Wein kaufen dürfen? Oder ein weltweit einmaliges Phänomen, begleitetes Trinken ab 14. Also Eltern gehen mit ihren Kindern in eine Bar, in ein Gasthaus und können die Kinder abfüllen und sie dann wieder mitnehmen. Also da steht im Jugendschutzgesetz. Das sind ja wirklich
aber wir wollen jetzt nicht Dinge. Zu große Ausflüge machen in das Thema Tabak und Alkoholkonsum.
Ich wollte nur sozusagen ein paar Outlines machen, wie wir uns eine nationale Drogenpolitik, die auch länger geht als 3-4 Jahre, vorstellen könnten.
Frau David hat das ja schon kurz gemacht, über den Tellerrand hinausgeschaut. Wenn wir jetzt mal das Beispiel Portugal nehmen, da wurden 2001 alle Drogen entkriminalisiert. Und die Konsumzahlen sind nur wenig gestiegen und die Zahl der Überdosistoten ist bis 2017 um mehr als 80% gesunken. Und auch in Zürich, dort dürfen Abhängige rauchen, auch Kokain und Crack. Heroin wurde verdrängt. Es gibt da mittlerweile Konsumräume für Crack und Freebase. Also das ist chemisch verarbeitetes Kokain, eine andere Form von chemisch verarbeitetem Kokain. Der Kleinhandel wird, also dieser sogenannte Ameisenhandel, wird toleriert. Also es gibt ja in anderen Ländern, mit anderen Worten, durchaus positive Beispiele dafür, wie sich Dinge positiv entwickeln, wenn Entkriminalisierung harter Drogen stattfindet, oder?
Ich würde sogar noch was zu Portugal hinzufügen. Portugal hat die geringste Rate von Menschen mit Drogenabhängigkeit in den Gefängnissen. Deutschland hat die höchste Rate. Etwa die Hälfte aller Gefangenen haben Drogenprobleme, entweder Missbrauch oder Abhängigkeit. Auch das ist ein Verdienst dieses portugiesischen Modells. Wir sprechen ja über Entkriminalisierung und da ist Portugal einen mutigen Schritt schon vor über 25 Jahren nach vorne gegangen und hat eben die Mengen festgelegt, bis zu denen man Substanzen bei sich tragen darf. Wenn man damit erwischt wird, gibt es ein Verwarnsystem, man müsste sich auch bei einer Drogenberatung melden. Das sind eigentlich alles gesundheitsorientierte Aufforderungen und Angebote. Anders als bei uns, wo dann schnell der Repressionshammer droht und es geht um Anzeige, Ermittlung, blaue Briefe und am Ende dann wieder nichts. Also wir haben wirklich keinen gesundheitsorientierten Diskurs über Substanzen. Und da würde ich das wirklich illegal, legal aufheben. Wir müssen sachorientiert und mit wissenschaftlichen Belegen über die Risiken von Drogengebrauch sprechen.
Frau David, Sie haben vorhin, als Sie das Beispiel Thailand genannt haben, über die Bedeutung politischer Unterstützung gesprochen. Also bei uns in Deutschland läuft es eben noch ganz anders als in Portugal oder Zürich. Gibt es Ihrer Meinung nach einen Zusammenhang zwischen auch der Kokain- und Crackschwemme und falschen Schwerpunktsetzungen in der Drogenpolitik der Ampelregierung, um mal darauf nochmal explizit einzugehen?
Ich stimme Herrn Stöwe erstmal prinzipiell zu, dass die prinzipielle Stoßrichtung einer jeden nationalen Drogenpolitik natürlich mit dem Mensch im Fokus sein soll und hier die Gesundheitsaspekte im Fokus stehen müssen. Und prinzipiell ist einfach der politische Wille und natürlich auch die Frage, in welche Maßnahmen man am Ende Budget steckt, dafür entscheidend. Und ich würde gerne vielleicht ein Beispiel nochmal aus unserer Arbeit bringen und aus Partnerländern, die natürlich auch dieselbe Diskussion haben und wo vielleicht auch die Versorgung von KonsumentInnen vor Ort oder auch Präventionsmaßnahmen oftmals nicht aus dem normalen Haushalt finanziert werden können, wo aber inzwischen andere Wege gefunden werden, um eben diesen gesundheitlichen Aspekt zu stärken. Und hier sind zum Beispiel Kolumbien und Brasilien zwei interessante Beispiele, die inzwischen eine Inwertsetzung von beschlagnahmten Vermögenswerten in ihre Politik eingebaut haben. Das heißt im Prinzip, dass wenn von der organisierten Kriminalität zum Beispiel Grundstücke, Häuser oder auch Autos beschlagnahmt werden, diese zum Teil entweder monetarisiert werden und dadurch dann in die nationale Drogenpolitik fließen und dann gesundheitspolitische Maßnahmen unterstützen oder dass diese Vermögenswerte direkt an soziale Einrichtungen oder Nichtregierungsorganisationen zur Verfügung gestellt werden, um dann eben dort entsprechende Angebote umzusetzen. Und das ist tatsächlich ein Ansatz, den wir jetzt in unserem Projekt auch in Verbindung mit der alternativen Entwicklung weiter ausbauen müssen. Denke ich, ist aber auch was, was in Europa sehr interessant sein könnte. Italien ist hier der Vorreiter und hat da schon viele Jahrzehnte Erfahrung, aber ist vielleicht eine Idee, die wir uns mal näher anschauen sollten.
Findet in Deutschland auch statt. Also ist etwas, was ausbaufähig ist. Wir tun das schon. Vermögen einziehen, Immobilien beschlagnahmen, veräußern, das ist im Gerichtsverfahren alles möglich und dann fließt der Ertrag der Staatskasse zu. Aber es ist nicht explizit ausgewiesen, dass das jetzt zum Beispiel in den Gesundheitssektor fließt. Und da gebe ich Ihnen recht, würde man anfangen, diese Gelder, und das ist richtig viel Geld, richtig, richtig viel Geld, Milliardenbeträge, die man abschöpfen kann über eine Vermögensabschöpfung oder über, das war ja die Ampel-Idee, ein Bundesfinanzkriminalamt, follow the money, also Geld generieren, um damit sich eigentlich die Spielräume zu erwirtschaften für eine andere Drogenpolitik. Und das ist im Kern das Problem. Es ist eine Geldfrage und Politik und Gesellschaft ist nicht bereit, so viel Geld aufzubringen, das Thema im Gesundheitsbereich auch ordentlich anzugehen. Und deswegen wird nur repressiv über Polizei, ist ja da, abgearbeitet. Und deswegen hängt, glaube ich, Drogenpolitik und eine ordentliche Gesundheitspolitik seit Jahren irgendwie immer irgendwo rum, aber wird nicht ordentlich angegangen.
Und es geht ja noch weiter, wenn ich jetzt ergänzen darf, was Herr Kopelke gesagt hat. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat ja vor kurzem eine große Untersuchung publiziert. Da wurden Drogenberatungsstellen gefragt nach ihrer Existenzgrundlage und 3/4 davon sagen, der Drogenberatungsstellen, sie haben nicht genügend Gelder, sie müssen Personal einsparen. Das ist nochmal ein weiterer Punkt, wo eine gesellschaftliche Herausforderung nicht anständig angegangen wird.
Herr Stöver, Sie haben ja zusammen mit Akzept e.V., dem Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, ganz aktuell, also Anfang Januar jetzt, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Crack-Konsum vorgelegt. An dieser Stelle, wir sind jetzt kurz vor Ende der Sendung, da blickt man ja immer nach vorne. Welches sind Ihre zentralen Forderungen für eine fortschrittliche, zeitgemäße Drogenpolitik?
Fortschrittliche und zeitgemäße Drogenpolitik muss ein Zielkonsens haben als Grundlage. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir in 10, 15 Jahren stehen? Und ich glaube, dass die gegenwärtige Politik ganz stark daran mangelt, dass Wissenschaft und Praxis nicht mit einbezogen worden sind in das, was man eigentlich vorhatte. Wir haben eine Analyse gemacht der drogenpolitischen Umsetzung der Ampel-Koalitionsvereinbarung zum Thema Drogen. Und das ist sehr ernüchternd. Neben dieser Teillegalisierung und neben der Legalisierung des Drug-Checkings ist da eigentlich nicht viel passiert.
Frau David, was verbinden Sie mit fortschrittlicher, zeitgemäßer Drogenpolitik?
Für uns ist die Zukunft auf die Schnittstelle zwischen Drogenpolitik und Umweltschutz bzw. Klimaschutz ausgerichtet. In vielen unserer Partnerländern findet tatsächlich der Drogenpflanzenanbau, aber auch die Produktion von synthetischen Drogen zum Teil in Naturschutzgebieten statt und schädigt dort Umwelt und den Lebensraum von Menschen. Hier werden wir unsere Partnerländer dabei unterstützen, gemeinsam Antworten darauf zu finden und natürlich auch die entwicklungsorientierten Ansätze entsprechend anzupassen. Ich möchte aber auch gerne noch das Thema Gendergerechtigkeit hier mit anbringen. Ich glaube, Frauen sind auch in der Drogenpolitik bzw. das Thema Gender bisher immer noch unterrepräsentiert beziehungsweise es ist einfach was, wo nicht genügend Wert drauf gelegt wird und das zieht sich durch alle Teilbereiche der Drogenpolitik und das dürfen wir einfach nicht aus den Augen verlieren und müssen hier auch entsprechend Politiken und die Maßnahmen anpassen.
Herr Kopelke, Sie haben das letzte Wort. Aus der Perspektive der Polizei, brauchen wir eine neue Prioritätensetzung in der Drogenpolitik?
Ja, bitte, so schnell es geht. Die Polizeien sind alleingelassen damit. Wir kämpfen gegen Windmühlen. Wir sehen das an vielen Stellen, wo es gute 10-Punkte-Pläne gibt. Die ersten, die immer kein Geld haben, abspringen oder ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, sind in der Regel Sozialministerien, Gesundheitsministerien. Und das ist auch das, was uns die Streetworkerinnen und Streetworker signalisieren. Sie würden, aber sie haben Zeitverträge, die wissen gar nicht, ob die morgen noch arbeiten. Das funktioniert alles so nicht mehr. Das Einzige, was man hat, ist Polizei und das macht keinen Sinn. Insofern kann ich nur dafür werben und das ist auch eine Rolle, die wir als Gewerkschaft der Polizei einnehmen. Man muss sich eine gemeinsame Strategie überlegen und die muss nicht kurzfristig, sondern richtig langfristig ausfinanziert mit einem klaren Zielsetzung, mit Gesellschaft mitnehmend sein und das hilft uns daraus. So sehe ich eher, dass wir an vielen Stellen der Polizei zunehmend Verdruss erleben und vor dem Hintergrund braucht es einfach tatsächlich eine Kurskorrektur, eine andere Perspektive für Polizistinnen und Polizisten, aber insbesondere ja für die Konsumieren.
Crack, Fentanyl und Co. hat die Drogenpolitik versagt. Das war unser Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, mit Sarah David, Expertin für internationale Drogenpolitik bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und mit dem Suchtforscher von der Frankfurt University of Applied Science, Professor Heino Stöver. Mein Name ist Doris Maul. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme, für Ihr Interesse und sagt Tschüss.